to infinity and beyond!
Hey, hier sind Kee und Daniel in einer neuen Folge von unserem monatlichen Krypto-Interview mit den relevanten Playern der deutschsprachigen Krypto-Szene. Und heute zu Gast bei uns ist Oliver Schäfer, Deutschlandchef von 21 Shares, und wir steigen heute ein in die Bedeutung von Krypto-ETPs. Viel Spaß beim Interview. Hallo zusammen. Ja, Daniel und ich sind heute wieder am Start in unserem Krypto-Podcast und wir freuen uns heute besonders auf unseren Gast, nämlich Oliver Schäfer, Deutschlandchef von 21 Shares, ist heute bei uns. 21 Shares ist eigentlich der erste Emittent von digitalen Assets, also das, was man so unter diesen Krypto-ETFs hört die ganze Zeit. Und ja, bevor er zu 21 Shares kam, hat auch Oliver schon wirklich eine beeindruckende Zeit bei, ja, verschiedenen renommierten Unternehmen hinter sich gebracht, darunter JP Morgan, und bringt einfach in Summe eine ordentliche Ladung an Erfahrung im Private Banking Asset Management mit. Und wir wollten einfach heute mal ein bisschen tiefer reinschauen, was ihr macht, was euch umtreibt. Aber vielleicht magst du dich auch am Anfang noch mal kurz selbst vorstellen, Oliver.
Genau, erstmal willkommen, dass du da bist. Wir freuen uns.
Ja, liebe Kee, lieber Daniel, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ganz vielen Dank. Herzliches Hallo natürlich auch an die Zuhörer da draußen. Und ist immer eine besondere Freude und besonderer Spaß, über unsere tolle, junge, innovative Technologie und natürlich auch die Anlageformen zu sprechen. Ja, ihr hattet es ja schon, Kee, du hattest es sehr, sehr nett eingeleitet. Mein Name ist Oliver Schäfer, bin bei 21 Shares verantwortlich für alles, was, sage ich mal, in Deutschland passiert. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil, werde ich vielleicht nachher noch ein bisschen sagen können, warum Deutschland für uns sehr, sehr wichtig ist. Du hattest auch schon gesagt, ich bin ursprünglich eher aus dem, ich sag mal, traditionellen Finanzbereich gekommen, also irgendwann mal gestartet mit Studium, Trainee-Programm, dann 5 Jahre im Private Banking knapp gewesen, dann im Asset Management gewesen und dann irgendwann, wie bei vielen von uns, meine Liebe zu Krypto entdeckt. Und als ich dann die Chance geboten hat, in dem Bereich auch zu arbeiten, wo ich praktisch meine alte Welt sehr, sehr gut einbringen kann in eine sehr, sehr spannende neue Welt, dann habe ich natürlich die Chance ergriffen und somit bin ich bei 21 Shares.
Also du warst sozusagen auch schon vorher in der Kryptowelt aktiv, ja? Also du bist sozusagen nicht erst durch 21 Shares sozusagen überzeugt worden, sondern du hast vorher schon rumgespielt. Dann ist ja immer so die typische Frage, die wir gern stellen, seit wann bist du denn dabei?
Ja, herumgespielt ist genau das Richtige. Also ich bin vorher schon mit dem Thema in Berührung gekommen, bin jetzt kein Crypto-Native, also habe keinen, ich sag mal, Programmierer-Hintergrund, was ja die ersten waren, die sich mit diesem tollen Thema beschäftigt haben, sondern ich bin ganz klassisch dazugekommen, bin 2020 gestartet, als meine Bank mir angeboten hat, dass ich bei denen jetzt auch eben in Digital Assets, Crypto-Assets einsteigen kann. Und dann habe ich mich sehr schnell, wie gesagt, in das Thema verliebt, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist. Cool. Und last but not least, aus dem traditionellen Finanzbereich kommt, natürlich auch die tolle Performance-Entwicklung gesehen, die es dort gibt.
Mhm. Ja, bezüglich auch Performance, also wollte ich kurz einfach nochmal einstreuen. Ich glaube, du hast es vor ein paar Tagen auch auf LinkedIn geshared. Mhm. Ein bisschen so ein Cliffhanger für unseren Podcast. Ihr habt ja aktuell, glaube ich, schon über 5 Milliarden an Assets under Management.
Richtig,
ne?
Ja.
Das ist Wahnsinn, krass. Das ist auch so der Cliffhanger, weil ich dich jetzt auch einfach mal so ein bisschen löchern will. Ja, was macht 21 Shares eigentlich? Und erklär unseren Zuschauern oder eher Zuhörern doch mal ein bisschen, was euch besonders macht und warum man gerade jetzt eigentlich auf euch achten sollte.
Sehr, sehr gerne. Was wir machen, ist eigentlich mit 3 sehr einfachen Worten gesagt, die praktisch seit Firmengründung auch so ein bisschen unser Slogan sind. Crypto made easy. Das heißt, wir wollen Krypto, was ein sehr, sehr spannendes, interessantes, auch innovatives Thema ist, wollen wir einer breiteren, interessierten Gruppe von Investoren, die einfach an dieser tollen Technologie und jetzt ja auch spannenden Anlageklasse teilhaben wollen, wollen wir einen Zugang liefern. Und das eben, sage ich mal, nicht über die Möglichkeit, dass man eigenes Wallet aufmachen muss, dass man Geld irgendwo hin überweist und nicht wirklich weiß, wo ist es, wie sicher ist es, dass man den berühmten Private Key verwalten muss, den man niemals verlieren darf, sonst ist praktisch der Zugang gesperrt, sondern wir bieten über standardisierte, klassische einfache Finanzprodukte, eben einfachen Zugang, um bei Krypto als Investor mit dabei zu sein.
Und seid ihr jetzt eher eine Bank oder ein Tech-Unternehmen?
Ich würde sagen, wir sind weit weg von der Bank. Wir sind ein Tech-Unternehmen und wir sind ein Asset-Manager. Das heißt, wir legen Produkte auf, die dann beispielsweise über Banken gekauft werden können. Wir haben ganz normale, transparente, liquide, börsengehandelte Produkte, die Kunden dann beziehen können. Aber man hat jetzt kein Depot oder kein Konto oder Ähnliches direkt bei uns. Mhm. Und von daher würde ich sagen, wir sind schon Tech-Unternehmen, die eben neben der Technologie auch die, wie gesagt, spannenden und interessanten Finanzprodukte auflegen, weil es diese Möglichkeit vorher praktisch so gut wie nicht gab.
Und was ist jetzt euer Flaggschiff? Also ist es jetzt der berühmte Bitcoin-ETF oder sagt ihr, das ist eigentlich nur der Door-Opener, wir haben hier eigentlich noch viel coolere Sachen? Also was macht denn ihr noch sozusagen?
Ja, also wir haben jetzt für Europa gesprochen, haben wir jetzt letzte Woche unseren 39. ETP aufgelegt. ETP ist ein Exchange-Traded Product, also sehr ähnlich zu einem ETF, weil es war uns sehr wichtig, dass wir eine einfache Hülle haben, mit der sich viele Anleger eben schon auskennen. Und es sollte eben nicht irgendwas Kompliziertes sein, wo reiche Leute ab Millionenbeträgen erst investieren können, sondern es sollte wirklich ein einfaches Produkt sein. Und deswegen ist es der ETP, also das Exchange-Traded Product geworden, dass man ganz normal mit einer eSIM-Kennnummer über die Börse genauso einfach wie der Kauf von einer Aktie in sein eigenes Depot kaufen und verkaufen kann. Und du hattest nach unseren Flaggschiff-Produkten gefragt. Natürlich kann man sich vorstellen, jeder, der mit dem Thema beginnt, hat natürlich erstmal Interesse am Bitcoin. Also würde ich sagen, Bitcoin oder das zweitgrößte Kryptoasset, also auch Ethereum, sind sicherlich zwei unserer wichtigen Themen. Dann haben wir aber auch noch Baskets. Also wenn irgendjemand sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt Bitcoin kaufen soll oder ich möchte diversifizieren, ich habe keine Ahnung von den anderen Namen, die es da noch gibt, dann nehme ich lieber ein Basket. Dann kann man eben auch ein Basket, also sprich einen Korb nehmen, wo verschiedene Kryptoassets drin sind, damit man eben breit diversifiziert ist.
Mhm. Super. Und das heißt in der Praxis, also ich könnte jetzt theoretisch auch über die Com direkt, wenn ich da, keine Ahnung, ich habe da schon mein Depot, ich habe da schon ein bisschen mit ETFs auch Erfahrung gesammelt, klassische ETFs, ich könnte jetzt sagen, ich packe mir quasi auch mal einen ETP von 21 Shares, ein Bitcoin-ETP oder eben einen Basket mit den Blue-Chip-Tokens ins Portfolio. Ne?
Richtig, genauso einfach geht's. Du nutzt dein bestehendes Depot, das du zum Beispiel dort hast und kannst dann, ohne dass du Geld irgendwo hinüberweisen musst, was praktisch deinen Finanzkreislauf verlässt, kannst du es in dein bestehendes Depot kaufen und dann kannst du das an der Börse über deinen Broker, über deine Bank etc. Ganz normal in dein bestehendes Depot kaufen.
Und die Logik ist sozusagen, also damit man auch so ein bisschen versteht, was ihr macht, in dem Moment, wenn sozusagen Key für 5.000 Euro ein ETF auf Bitcoin kauft, erklär mal so ein bisschen, also kauft ihr denn abends oder kauft ihr stündlich dann die echten Bitcoin oder wie läuft denn das? Habt ihr dann irgendwo einen großen Tresor in der Schweiz, wo sozusagen dann so die ausgedruckten Keys liegen? Oder weil wenn du von Technologie redest, nehme ich an, dass es ja schon so ein bisschen sophisticated ist. Und warum ist es jetzt bei euch sicherer, als wenn ich mir den ausgedruckten Key unter das Kopfkissen lege?
Ja, sehr, sehr berechtigte Frage. Und deswegen sollte es ja auch bewusst ein einfaches Produkt, also wie der ETP, Exchange Traded Product, werden. Das heißt, der Unterschied ist, wenn du ein Wallet selber aufmachst, dann musst du zum einen natürlich die technischen Voraussetzungen, du musst das technische Wissen haben, du musst dich damit beschäftigen wollen. Dann machst du praktisch dein eigenes Wallet auf, überweist das Geld irgendwo hin, wo du nicht wirklich weißt, wo es ist, bekommst, wie du auch schon sagtest, den berühmten Private Pin, den du niemals verlieren darfst. Und all diese Dinge, die nehmen wir dir praktisch im Hintergrund ab. Also sprich, du kaufst ein ETP von uns, entscheidest dich heute Abend 5.000 Euro beispielsweise zu investieren. Dann kaufen wir im Hintergrund für 5.000 Euro das Underlying. Also sprich, wenn du in unseren Bitcoin-ETP investierst, dann liegen im Hintergrund wirklich physisch investiert. Und das ist ganz wichtig. Also wir machen keine Produkte, die synthetisch sind oder die reingeswappt sind, sondern du weißt einfach, im Hintergrund liegen deine Assets wirklich physisch vorhanden da. Und das Ganze passiert so, dass wenn du heute Abend praktisch eine Kauforder einstellst, dann kaufen wir über unseren Custodian, der praktisch die Produkte von der Abwicklungsseite her betreut. Der kauft dann im Hintergrund für 5.000 Euro, Dollar, Schweizer Franken oder was auch immer Bitcoin. Die liegen dann auf einem sogenannten Cold Storage Ledger. Muss man sich vorstellen wie ein kleiner USB-Stick, wo dann deine Bitcoin plus die aller anderen Anleger drauf liegen. Und die liegen in der Tat, wie du sagst, bei denen im Tresor und sind dort immer cold verwahrt, das heißt offline, also nie online, was hot wäre, so dass sich eben auch niemand reinhacken kann oder ähnliches, sondern dass die wirklich getrennt bei unserem Custodian im Tresor liegen und du immer weißt, dass es physisch im Hintergrund da ist.
Und jetzt für den Fall, also das wollen wir jetzt euch nicht wünschen, aber ich will es mal kurz durchspielen. 21 Shares würde irgendwie pleite gehen. Sind meine Bitcoin aber trotzdem auf diesen Called Ledger, wie man so schön nennt, also sicher, weil es ist ja sozusagen von euch nur verwahrt und es ist ja nicht euer Eigentum sozusagen. Also so ein Problem wie mit FTX kann bei euch sozusagen nicht geschehen.
Richtig, das kann bei uns nicht geschehen. Wir haben, jetzt wird es ein klein bisschen technisch, 21 Shares ist ein SPV, also ein Special Purpose Vehicle, wo rein nur die Anlagegelder, die 39 ETPs, praktisch das Kundengeld, separiert vom Rest unseres Unternehmens ist. Also wenn irgendwas passieren sollte und wir im allerschlimmsten Fall eben insolvent gehen würden, dann würden praktisch alles, was in 21 Shares an euren Kundengeldern liegt, wäre separiert vom Rest. Und nochmal, um es zu wiederholen, es liegt natürlich auch physisch da. Also wir versprechen nicht, dass du das Geld irgendwann mal vielleicht von uns wiederbekommst, sondern für deine 5.000 investierten Euro liegen im Hintergrund wirklich deine 5.000 Gegenwert in Bitcoin vorhanden auf diesem, wie gesagt, USB-Stick.
Jetzt stelle ich mal so ein bisschen vielleicht die Gretchenfrage oder es ist ja auch, mein BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat ja auch im Januar sich groß zu Krypto committed mit dem ersten Bitcoin-Spot-ETF der USA. Was macht euch denn anders oder was macht 21 Shares besonders jetzt gerade mal auch im Vergleich zu diesem großen Big Player?
Das ist natürlich eine gute Frage und wir sind inzwischen auch sehr, sehr stolz, dass wir in einem Atemzug mit, wie du sagst, so großen Playern wie beispielsweise BlackRock genannt werden.
Absolut.
BlackRock hat ja in den USA ein, wissen wir alle, mehr oder weniger ein Spot-ETF beantragt, der dann im Januar zugelassen wurde diesen Jahres. Wir haben dort auch ein Spot-ETF. Und der Unterschied, würde ich sagen, zwischen so einem großen, weltweit größten Vermögensverwalter wie BlackRock ist, dass die natürlich, ich sag mal, alle Assetklassen bedienen. Also sprich von Aktien, Renten, Mischfonds, über jetzt eben auch ein ETF in den USA. Und wir als kleines, eben nicht so großes Unternehmen wie BlackRock, wir sind sicherlich ein sehr, sehr innovatives, junges Unternehmen. Und was uns, glaube ich, ausmacht, wir sind eben rein Crypto-Native. Also das heißt, sprich auf Deutsch gesagt, alles, was wir machen, ist Krypto. Wir machen nichts anderes und dafür aber sehr intensiv eben alle Produkte, die wir haben, alles, was wir machen, ist rein auf Krypto bezogen.
Und das ist auch eure Positionierung für die Zukunft. Also sozusagen die Idee ist jetzt nicht, dass ihr euch dort verbreitert, sondern eben ihr seid sozusagen der Digital Asset Verwalter, der verschiedenste Bitcoins, Ether oder so eine Baskets irgendwie herausbringt. Das ist sozusagen, genau, also wie wächst man dort? Also einfach mehr Kundengelder und irgendwie andere Sachen? Oder was ist denn da so eine Expansionsstrategie? Wenn man euch jetzt mal als Tech-Unternehmen versteht, nicht als Bank, also geht ihr jetzt in andere Länder? Also mehr Geld ist immer gut, klar.
Ja.
Asset under Management, das verstehe ich. Weil ich nehme an, das ist auch euer Businessmodell. Da kannst du ja mal zwei Worte noch zu sagen. Aber wie wächst denn, was ist denn das Ziel von so einer Firma? Wie wächst man mit sowas?
Ja, also grundsätzlich sind wir entstanden dadurch, dass unsere beiden Gründer, Hani Rajwan und Ophelia Snyder, die wollten damals eben in Krypto investieren und haben dann gesehen, für institutionelle Unternehmen ist es gar nicht möglich, weil du eben vor 5 Jahren noch keine oder kaum standardisierte Produkte hast, wo du eben auch als institutioneller Kunde investieren kannst. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund und deswegen sind wir natürlich schon reines Krypto-Unternehmen. Beispielsweise in den USA haben wir noch einen Unternehmensteil, der nennt sich Amun, also ich sag mal für Europa ist es 21 Shares mit den ETPs, mit den Anlageprodukten. In den USA ist es Amun, beides zusammen unter dem Dach 21.co. Und dort machen wir sehr viel im Bereich Token, Tokenisierung etc. Also da ist mehr die technische Seite von dem spannenden Thema Krypto, Blockchain etc. Und wir hoffen natürlich, dass das Ganze mal mehr und mehr ineinander überwächst. Also Sprichwort Tokenisierung von Voranteilen, Tokenisierung von Assets etc. Also das wäre sicherlich ein wichtiger Bereich. Aber um deine Frage, Daniel, nochmal den zweiten Teil der Frage zu beantworten. Wir sind natürlich bei der Asset-Klasse und auch bei der Technologie noch sehr, sehr weit am Anfang. Also ich vergleiche es immer wie vor 20 Jahren bei Internet oder bei der Entwicklung von den ersten Apps. Da sind wir jetzt sehr wahrscheinlich überhaupt erst noch bei Krypto. Also wir wissen alle nicht, was kommt. Das heißt, wir sind zur einen Seite auf der Technik natürlich weiterhin unterwegs. Und wenn wir jetzt mal unsere 21 Shares Produkte nehmen, dann wollen wir einfach natürlich weiter Produkte auflegen, sodass wir für jeden Anlegertyp in jeder Marktphase was haben. Also sprich, sowohl der Einsteiger als auch der Profi soll dort Produkte finden, wo er sagt, das finde ich spannend, da will ich einfach mit dabei sein.
Das hatte ich nämlich auch nochmal so auf so einer Seitenlinie mitbekommen, dass man theoretisch, also das fand ich auch so charmant an eurem Ansatz, dass sowohl die Neueinsteiger, also die jetzt mit Krypto noch nicht so viel Berührungspunkte haben, da ist ein super Einstieg über den ETP, aber auch für den Krypto, ja, Hardcore-User, also nenn mich jetzt mal, ich nehme mal die Freiheit, also ich könnte quasi auch in der Zukunft und jetzt schon auch über Uniswap tokenisierte Indizes über euch erwerben, also oder zumindest gehen da Bestrebungen, glaube ich, bei euch auch in diese Richtung.
Richtig, das haben wir ja vorgestern Abend oder gestern erst kommuniziert, also ist noch sehr, sehr jung, aber da sieht man schon, was wir machen wollen, also im Kryptobereich, im Blockchain-Bereich, diese spannende Technologie, und da haben wir auch die Glaskugel natürlich nicht, wie wir alle und wissen nicht, wo es hingeht, aber ich glaube, da wird noch so viel passieren, weil die Technologie einfach schneller ist, sie ist effizienter und last but not least kostengünstiger. Und das sind einfach drei Gründe, weshalb ich glaube, dass die Adoption, ob es jetzt in der Wirtschaft ist, ob es im Finanzbereich und last but not least auch in der Gesellschaft ist, dass die einfach sehr, sehr rasant weiter vorangehen wird. Und letztendlich, ein Kollege von mir sagt immer, eigentlich machen wir was in einem ganz langweiligen Bereich, weil künftig wird jeder diese Technologie mehr oder weniger stark nutzen und wird es vielleicht überhaupt gar nicht wissen, weil es im Hintergrund einfach passiert. Und das ist halt das Spannende, dass man auf der einen Seite die ständig voranschreitende Technologie hat und auf der anderen Seite aber über eben diese Finanzprodukte auch an der positiven Entwicklung teilhaben kann. Und das in Summe macht es natürlich sehr spannend, warum es nicht nur eine tolle Technologie, sondern auch eine tolle junge Asset-Klasse ist.
Jetzt ist ja die Börsen, also die Kryptobörsen und die Große sind ja alle wieder mit einem großen Lächeln unterwegs. Alles ist grün, alles ist super. Und jetzt haben wir ja bei Gelegenheit diesen Event des sogenannten Halvings, ne? Also sozusagen der Bitcoin sozusagen oder die Auszahlung an die Miner sich halbiert. Was ist denn eure Erwartung so als 21 Shares? Was passiert denn danach? Also es wird ja immer weniger, ich sag mal jetzt mal so ganz einfach, produziert. Ne? Gerade aufgrund so einer Player wie euch oder BlackRock und die anderen entsteht ja immer ein größerer Demand. Also wir hatten ja Anfang des Jahres mal so eine Folge, wo wir gesagt haben, wir erwarten eigentlich irgendwie bis Ende des Jahres 100.000 Euro pro Bitcoin. Habt ihr, was sagt denn eure Glaskugel? Ja, also wir haben zwar alle keine Glaskugel, aber man hat ja zumindest eine Meinung, wie es so schon heißt. Ja, und ihr so als 21 Shares, wie geht ihr denn mit sowas um? Also diese Verknappung des Gutes Bitcoin wird ja irgendwann ein richtiges Thema werden, ne?
Auf jeden Fall. Es ist schon ein Thema und du hast es angesprochen, jetzt im April steht das nächste Halving an. Also sprich, die Anzahl der neu hinzukommenden Halbbitcoins halbiert sich. Momentan kommen täglich 900 neue Bitcoin dazu und dann werden es ab April eben nur noch 450 sein. Und das passiert jetzt dann praktisch zum vierten Mal in der Historie von Bitcoin. Bisher war es immer so gewesen, dass, ich sag mal, Grundkurs Wirtschaft oder erste Semester BWL, VWL, wenn du ein knappes Gut hast und die Nachfrage steigt, dann wird sich das eben über den Preis auswirken, was wir sicherlich jetzt auch schon die letzten Tage sehen, also in Vorbereitung auf das Halving, auf die positiven Meldungen, wie beispielsweise die Zulassung der US-ETFs, wo die Amerikaner jetzt überhaupt ja zum ersten Mal die Möglichkeit haben, in standardisierte Produkte zu investieren. Es gab vorher praktisch nur die Möglichkeit über Futures. Und jetzt kann praktisch der größte Wertpapiermarkt der Welt eben da rein investieren. Und da sind wir wieder bei deiner Ausgangsfrage. Wenn eben über das Halving alle vier Jahre sich die Anzahl der neu hinzukommenden Bitcoins halbiert und die Nachfrage aber sehr, sehr stark momentan zunimmt, dann muss das sich natürlich über den Preis auswirken. Und das macht es natürlich, wie wir jetzt gerade ja auch sehr erfreulich an der Kursentwicklung sehen, für Anleger sehr, sehr spannend. Und auch da nochmal gesagt, wir sind da wirklich erst am Anfang. Also ganz viele sind ja in dem Thema noch, ich sag mal, sehr am Anfang. Also die schauen sich jetzt vielleicht erst an, wie kann ich investieren, wo will ich investieren, mit wie viel Prozent will ich das vielleicht in meine Allokation aufnehmen. Wir sehen sehr viele Sparpläne von Privatanlegern, die sagen, das ist ein spannendes Thema, ich will da einfach langfristig dabei sein und investiere mal über einen Sparplan. Aber das sind natürlich die Punkte. Also du hast mit, wenn wir jetzt mal nur den Bitcoin nehmen, hast du wirklich ein begrenztes Angebot, wo die neu hinzugekommenen Anteile, also die Stücke am Bitcoin, kleiner werden und du hast eine größer werdende Nachfrage. Und deswegen ist es eben nicht nur wichtig und deswegen wollen wir ja auch nicht nur Bitcoin anbieten, sondern wir sagen, es gibt eben daneben auch noch Ethereum und all die anderen. Es gibt so viele interessante Projekte und deswegen ist auch unsere Produktpalette mit jetzt 39 eben schon relativ breit, weil wir sagen, Bitcoin ist natürlich der bekannteste, der älteste, sicherlich auch der größte. Und deswegen sollte man ihn sicherlich auch im Portfolio haben. Aber daneben gibt es halt auch noch viele tolle andere Möglichkeiten.
Aber sag mal ein Wort nochmal zu dem Thema Businessmodell. Also wie verdient ihr denn jetzt Geld? Also
wir verdienen Geld. Wir sind im klassischen Sinne, sage ich mal, ein Asset Manager, der Finanzprodukte auflegt. Und wenn Kunden jetzt sagen, wir finden das toll, was 21 Shares macht, wir wollen bei diesem spannenden Thema dabei sein, wir investieren jetzt dort Geld, dann bekommen wir eben eine entsprechende Gebühr auf die Produkte und davon bei 21 Shares leben wir entsprechend.
Okay, verstehe ich, macht Sinn.
Also wie du es gesagt hast, wie bei BlackRock oder ähnlichen anderen Asset Managern auch, ja, machen wir genau das Gleiche.
Wenn du jetzt sagst, sozusagen, es gibt Leute, die so interessiert sind, ja, stellen wir uns jetzt mal vor, es gibt ja auch Leute, die sozusagen unternehmerisch sehr erfolgreich waren oder geerbt haben oder was auch immer, also deutlich mehr Vermögen haben. Habt ihr denn so eine Hausnummer, wo, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal eine unglaubliche Zahl von 1 Million oder 5 Millionen und sagt, der will jetzt da irgendwas machen. Wie viel legt man denn in so ein Thema an, in so ein Thema Digital Assets? Ja, also bestimmt nicht alles, ne? Also ich glaube, das also ja, auch ja, egal was für ein Fan ich davon bin, also würde ich auch keinen raten, alles da reinzupacken. Aber ja, was ist denn so euer Take an das, wenn jemand von euch mal fragt?
Also das ist immer natürlich eine sehr individuelle Frage und was wir auch beispielsweise gar nicht machen dürfen und nicht machen, ist eine Anlageberatung. Deswegen, wir können natürlich über diese spannende Asset-Klasse sprechen, aber jeder muss natürlich individuell für sich entscheiden, wie übrigens bei jeder anderen Asset-Klasse auch. Also wenn ich mir Renten kaufe, wenn ich mir Aktien kaufe, wenn ich mein Geld auf einem Sparbuch vorhalte, auch dann muss ich mir bewusst sein, in was investiere ich da oder wo lege ich mein Geld an. Muss mich damit beschäftigen. Ich muss es nicht bis ins kleinste Detail verstehen, aber ich sollte zumindest wissen, wo investiere ich mein Geld rein. Und wenn man dann sagt, ich finde das sehr, sehr spannend, ich möchte das mal dazu nehmen, dann gibt es eigentlich keine starre oder fixe Regel. Also wir sind ja schon froh, wenn jeder mal 1-2% nimmt, um sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich sage immer, wenn ich irgendwas in meinem eigenen Depot liegen habe und ich verfolge das, dann bin ich natürlich sehr viel interessierter, als wenn es ein Thema ist, was mich eben nicht direkt oder nur am Rande betrifft. Deswegen ist es sicherlich sehr spannend, wenn man einfach mal mit einem Teil anfängt, sich dann immer mehr und mehr damit beschäftigt. Und wenn man merkt, okay, ich finde es spannend, da passiert sehr viel, dann kann man sicherlich auch nachinvestieren. Aber wie gesagt, wenn wir bei Veranstaltungen sind, wir sagen, wir sind schon froh, wenn jeder einfach mal mit 1-2% anfängt und sagt, ich habe es im Depot liegen, ich beschäftige mich damit, ich finde es spannend und ich sehe dann natürlich auch im hoffentlich positiven Sinne eine entsprechende Performance, wie wir es ja jetzt gerade auch an den Märkten sehen, so dass man dann auch Spaß dran hat und wie du gesagt hast, natürlich niemals auch hier wieder wie bei jeder anderen Anlageklasse alle Eier praktisch in einen Korb legen und zu 100% nur in Krypto investieren.
Das machen nur die ganz Verrückten, nicht wahr, Key?
Genau so, ja. Lass uns nicht ins Detail gehen, genau. Aber das ist ja natürlich, wie gesagt, das sind natürlich ein paar Überzeugungstäter, die auch vielleicht den Space schon sehr eng und sehr vertraut beobachten. Aber jetzt für den Neueinsteiger einfach vielleicht mal so ein bisschen den Fuß ins Wasser halten. Und es gibt ja auch Leute, die anfangen zu sagen, es ist schon eher ein Risiko, überhaupt nicht disponiert zu sein in Krypto, also einfach auch einen ganz kleinen Teil, weil es einfach auch eine neue Technologie ist und man ja davon ausgeht, dass einfach, sag ich ja fast in jedem fünften Krypto-Podcast, so die letzte große Erfindung im Banking war der Geldautomat, der ATM. Und mit Web3-Technologie haben wir halt jetzt eben auch eine wahnsinnige Effizienzmaschine in der Infrastrukturebene. Und das ist ja so, sind ja so die ganzen Begleiteffekte, die wir jetzt sehen, tokenisierte Assets. Aber ich wollte jetzt auch nochmal so ein bisschen eher von weit auf klein auf Deutschland mal runterschauen. Da bist du ja auch tief drin. So, welche Rolle spielt denn in deiner Wahrnehmung Deutschland im globalen Krypto-Ökosystem und vielleicht auch, wie sieht denn so die Marktnachfrage nach Krypto-ETBs hier aus, vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern?
Gute Frage.
Ja. Ja, ist auch eine sehr berechtigte Frage und wie du sagst, ich bin natürlich hier in Deutschland unterwegs und von daher habe ich hoffentlich auch einen ganz guten Einblick, was Deutschland betrifft. Also wir sind sehr, sehr froh, dass Deutschland hier, ich sag mal, relativ fortschrittlich ist, wenn auch in der Umsetzung oder in der Adoption noch etwas konservativer. Also sprich, oft heißt es ja, wie wir es damals bei Internet auch hatten, das ist nur ein Hype, das wird bald wieder weg sein. Wozu brauche ich das denn? Kein Mensch braucht Internet. Wir erinnern uns alle noch an die Schlagzeilen damals. Jetzt 20 Jahre später sehen wir, was draus geworden ist. Also jeder kriegt ja schon Panik, wenn er sein Handy eine Minute nicht in der Hand hat, weil da eben alle Apps drauf sind, weil da der Internetzugang drauf ist, der völlig normal geworden ist im Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das in wesentlich kürzerer Zeit eben mit dieser spannenden Technologie, ob es jetzt, du hattest Schlagworte angesprochen, Web3-Technologie, Smart Contracts, Weiterentwicklung von Apps, Nutzung einer Blockchain im Hintergrund, ohne dass man es wirklich merkt, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, warum wir hier eine Technologie haben, die sehr spannend ist. Aber um auf deinen Punkt mit Deutschland zurückzukommen. Also die Schweiz ist, würde ich mal sagen, noch ein Ticken fortschrittlicher. Deswegen sind wir damals ja auch ein Schweizer Unternehmen geworden. Schweiz ist ja so ein bisschen das Silicon Valley für Krypto in Europa geworden. Deswegen waren wir recht froh, dass wir damals dort die Möglichkeit bekommen haben, nicht nur unsere Ideen umzusetzen, sondern dass die Schweiz auch sehr gut reguliert ist. Weil Regulierung beispielsweise als Schlagwort ist ja auch was wir total toll finden. Wir wollen ja regulierte Produkte haben, weil das aus Anlegergesichtspunkten natürlich ein Schutz ist. Wenn ich ein standardisiertes, transparentes, reguliertes Produkt habe, dann ist das halt eben nichts, wo ich eben nicht weiß, was ich mache und wo ich es investiere. Und da ist eben Deutschland, würde ich sagen, auch sehr, sehr fortschrittlich. Schweiz ist sicherlich mit unser größter Markt momentan, aber Deutschland ist sicherlich ein großer Wachstumsmarkt. Und hier beispielsweise auch solche Schlagworte wie die MiCA-Regulierung, also Markets in Crypto Assets, das ist sicherlich sehr spannend, weil auch wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, da gab es ja häufig noch die Aussagen, naja, wird alles in ein paar Jahren wieder verschwunden sein, wird vielleicht verboten werden. Und wir sagen, Regulierung finden wir insofern gut, weil es eben nicht nur ein Anlegerschutz ist, sondern alles, was ordentlich, und das ist wichtig, reguliert ist, ist auch ganz weit weg davon, irgendwann mal verboten zu werden. Und die Technologie setzt sich jeden Tag weiter durch, sodass wir auch hier ganz weit weg sind von, dass das Thema in ein paar Jahren nicht mehr da sein wird. Also ist sehr, sehr spannend. Deutschland ist sehr wichtig. Und man sieht natürlich auch auf Anlegerseite, dass, sag mal, unsere ersten Anleger waren, kann man sich vorstellen, Vermögensverwalter, Family Office, Private Banking Einheiten. Und wenn jetzt nach und nach sich die Banken, Asset Manager und so weiter das Thema anschauen, dann wird es natürlich auch, sage ich mal, ein sehr, sehr spannender Markt in der Zukunft werden. Also Deutschland ist sicherlich fortschrittlich. Was man sich ein bisschen wünschen würde, ist so ein bisschen, ich sage es immer gerne, die kindliche Neugier, wie man es beispielsweise in Asien hat. Also wenn da eine neue Technologie kommt, dann sagt man, oh toll, was kann das? Was bietet mir das? Ich bin neugierig interessiert. Und in Deutschland ist es halt oft noch ein bisschen, ich sag mal, verhaltener. Aber das wird sich einfach mit den ganzen Anwendungsfällen, mit der guten Performance, wie wir es jetzt haben, wird sich das einfach weiter durchsetzen. Da sind wir fest von überzeugt.
Ja.
Aber wenn man jetzt hier von euren 5 Milliarden Assets unter Management redet, lass doch jetzt mal kurz hier unter den Schleier gucken. Wie viel kommt denn aus Deutschland? Kannst du das sagen?
Das ist schwierig zu sagen, wir müssen es auch ein bisschen trennen. Da ist ja natürlich USA, also der ETF, den wir im Januar in den USA zugelassen bekommen haben, ist da drin mit einem sehr, sehr großen Teil. Dann ist da Europa drin, also eben 21 Shares mit unseren ETPs. Und dann haben wir noch 2 Produkte in Australien, die sind da auch noch mit einem kleineren Anteil drin. Wir sehen ja praktisch am Abend, wenn über die Börse was gekauft wurde. Wir sind natürlich bemüht, das so gut wie möglich aufzuschlüsseln. Aber es ist natürlich relativ schwer, weil eben niemand direkt bei uns ein Konto hat. Also wir sehen praktisch, was an der Börse gekauft wurde. Und jetzt auch, ich nehme einfach den italienischen Kunden, der könnte ja auch an der deutschen Börse kaufen, sodass es nicht so einfach ist. Das ist natürlich unsere Aufgabe, das sich anzuschauen. Und Deutschland, wie gesagt, ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Wachstumsmarkt, weil hier natürlich auch sehr viele an der Technik Interessierte sitzen. Und wenn sich eben jetzt aus den USA mit der Zulassung der ETFs einfach die Sichtweise auch in den Rest der Welt trägt, jetzt ist es an der Wall Street angekommen, jetzt ist es im größten Wertpapiermarkt der Welt, dann muss sich eben auch Europa und insbesondere Deutschland mit dem Thema auch als Anlageklasse beschäftigen. Aber eine genaue Zahl, wie groß Deutschland ist, ist leider schwierig zu sagen.
Glaubst du denn, das haben wir in 2-3 Jahren so Pensionskassen? Also ich bleib ja mal kurz bei Deutschland, weil das war ja die Frage von Kiel, das ist auch ganz spannend. Dass deutsche Pensionskassen irgendwie 1-2% in sowas investieren oder dauert das dann doch wieder 4-5 Jahre? Also du wirst die Leute ja, das sind ja, ich sag mal lächelnd deine Ex-Kollegen, ja, die dann irgendwie alle irgendwo hingegangen sind. Ist das ja soweit, dass man jetzt sagt, ja, hier Versorgungswerk der Ärzte, um jetzt mal einfach nur mal irgendein Beispiel jetzt so zu nehmen, ne? Sagt, ja, komm, hier mal, wir machen mal 2%. Da müssen wir mal wieder bei sein. Oder dauert das noch viel länger? Oder auch ehrlich gesagt, dürfen die eigentlich schon? Weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist eine sehr berechtigte Frage und das ist natürlich auch ein großes Thema. Du kannst dir vorstellen, dass sicherlich sehr, sehr viele momentan zusammensitzen und sich einfach dieses Themas annehmen, weil sie sich des Themas annehmen müssen. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, unsere ersten Anlegergruppen sind natürlich sicherlich die, die am schnellsten Entscheidungen treffen können, die auch die rechtlichen Freiheiten haben zu investieren, also sprich Vermögensverwalter, Family Offices. Dann hatte ich vorhin noch Private Banking Einheiten von Banken genannt. Wenn du als Kunde einfach hingehst und sagst, liebe Bank, ich will das haben, handelt mir das bitte einfach durch. Das waren sicherlich die ersten. Jetzt in der zweiten Runde werden dann sicherlich Banken und Asset Manager sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen. Und dann einfach, weil es von der Anlage her etwas konservativ ist, werden sicherlich als letztes irgendwann Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und so weiter, die einfach rechtliche Hürden haben, werden sicherlich irgendwann auch mal dazu kommen. Aber das ist auch die Frage, hätte man vor 20 Jahren gesagt, ich kann und will nicht ins Internet investieren, dann hätte man natürlich auch was Riesengroßes an Entwicklung verpasst. Und so kannst du dir es vorstellen, es ist hier auch. Viele beschäftigen sich mit dem Thema und der eine ist nicht nur schneller, will nicht nur schneller sein, sondern kann es auch eben einfacher umsetzen. Deswegen ja, wird sicherlich in der Breite der von dir genannten institutionellen Investoren sicherlich noch ein bisschen länger dauern. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele, bei denen es momentan schon einfacher möglich ist. Aber schauen sich, würde ich mal sagen, sehr, sehr viele momentan an. Weil ist natürlich auch die Aufgabe, wenn du irgendwo in der Kapitalanlage, im Fondsmanagement oder ähnliches sitzt, dass du dich natürlich mit Assetklassen und spätestens jetzt seit Januar, wo die Produkte eben auch in den USA zugelassen sind, seitdem ist es auch wirklich eine Assetklasse und eben kein Nischenthema mehr. Ich sag mal für Computerfreaks, die damit ihre Spiele bezahlen, sondern jetzt ist es wirklich als Assetklasse oder als Anlageklasse angekommen und damit muss man sich einfach damit beschäftigen.
Das ist ja nur eine Frage auch der Due Diligence Zeit, ne? Also, dass jetzt die drittgenannte Gruppe braucht halt einfach länger, aber wahrscheinlich die Conclusion wird auch irgendwann am Ende des Tages kommen. Super interessant. Ja, was haben wir denn noch? Also, ich fand das super spannend, heute mal ein bisschen tiefer einzusteigen in diesen ganzen ETP-Kryptomarkt. Sind schon fast am Ende auch unseres Podcasts angekommen. Vielleicht so, was findest du denn so persönlich eigentlich gerade? Nehmen wir mal Bitcoin beiseite, the King, ja, to rule them all. Was sind so für dich so auch noch so Projekte oder Ansätze oder Narrative, die du mit Spannung verfolgst, also in Web3?
Ja, das ist eine super spannende Frage, weil wie gesagt, Bitcoin kennt inzwischen jeder, zumindest vom Begriff. Jeder hat inzwischen verstanden, Bitcoin ist der Erste, das war die Ausgangslage. Ich finde sehr, sehr spannend und das ist, was wir sagen. Es gibt praktisch Bitcoin und es gibt den Rest von Krypto. Also wenn du die anderen Projekte, die dort sind, verfolgst, dann hast du wirklich sehr, sehr viele spannende Projekte, ohne jetzt ein einziges zu nennen. Also ich finde Polygon ganz spannend. Ich finde Solana ganz spannend, weil die inzwischen schon groß genug sind. Aber wo wir sicherlich auch weiterhin sehr viel Positives sehen werden, ist sicherlich Ethereum, weil die als zweitgrößtes Kryptoasset eben schon entsprechend etabliert sind, schon eine entsprechende Basis haben, ganz viele Entwickler haben, die ihre Apps dort einstellen. Und deswegen sollte man sich sowas eben auch anschauen und es nicht vernachlässigen und eben nicht nur auf Bitcoin konzentrieren. Ganz wichtig, das war der Start und das war, wie gesagt, der größte, bekannteste und sicherlich auch momentan noch der interessanteste. Aber nach und nach kommen eben, wie das damals vor 20 Jahren bei Internet auch war, als dann irgendwann, ich sag mal, die Apple, die Amazon, die Alphabet und so weiter gekommen sind. Und so ähnlich muss man sich hier auch vorstellen. Das heißt, es gibt ganz viele, die mit ganz tollen Ideen kommen und davon werden einige eben sehr erfolgreich weiterhin bestehen und andere, die es eben nicht schaffen, die kein interessantes Geschäftsmodell hatten, die nicht erfolgreich waren, die werden dann eben auch wieder untergehen. Aber ich sag mal, wenn man sich so mit den Top 10 beschäftigt, dann hat man sicherlich schon einen ganz guten Einblick in das Thema. Und ich kann es nur wiederholen, also das Thema ist sicherlich noch sehr am Anfang. Das heißt, wir wissen alle nicht, wo die Entwicklung hingeht und was da noch kommen wird. Aber ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird sehr, sehr spannend.
Und wenn jetzt jemand so ein bisschen dir oder uns so zuhört und sagt, ja, er findet es auch so spannend, was wäre denn so dein Ratschlag, wenn jemand jetzt sagt, er will in dem Bereich auch was machen? Also du bist jetzt, wenn ich mich recht erinnere, über JP Morgan sozusagen dann in diesen Bereich reingerutscht. Hast du da irgendwie so ein, zwei Takes, wo jemand sagt, pass auf, mach so oder irgendwie, gibt's da irgendwas, wo du sagst, das würdest du jemand raten, wenn jemand dich fragt, du, wie kann ich dir nacheifern?
Ja. Also bei JP Morgan bin ich nicht reingerutscht, sondern ich bin so reingerutscht, dass meine Hausbank praktisch, wo ich mein Depot hatte, die hat es mir angeboten, in Kryptoassets zu investieren.
Die war das? Dann habe ich das falsch verstanden.
Ja, die waren das. Okay. Ja, genau. JP Morgan war mein vorheriger Arbeitgeber, genau. Aber als meine Bank dann praktisch gesagt hat, du kannst jetzt investieren, dann habe ich gesagt, ich finde es von der Investments sich spannend und habe mich dann mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Jetzt darf ich mich ja sogar auch beruflich damit beschäftigen. Mhm. Ich kann nur jedem sagen, wer sich dafür interessiert, wir haben beispielsweise eine sehr, sehr große Research-Abteilung, die wir uns leisten, weil wir sagen, das ganze Thema Aufklärung, Schulung, Education ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, wir machen ganz viele Research, was wir auch kostenfrei auf unsere Webseite stellen. Ich vergleiche es immer ein bisschen gerne mit dem Autofahren. Also wenn ihr nachher in euer Auto steigt, dann solltet ihr die Verkehrsregeln kennen. Ihr solltet wissen, wo Gas, Bremse, Lenkrad ist. Aber was genau jetzt die Nockenwelle in eurem Motor macht, das braucht ihr nicht im einzelnen Detail zu wissen. Und so würde ich sagen, ist es hier auch. Und ich wiederhole nochmal, wie bei jeder anderen Assetklasse auch. Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und wenn man sagt, ich finde das spannend, dann kann man sich zum einen in die Technologie natürlich einlesen und kann sich da eine Meinung und auch Informationen holen und eine Meinung bilden. Wenn man sagt, ich möchte praktisch nur an diesem spannenden Thema über ein Investment beteiligt sein, dann muss man sich natürlich nicht in der Tiefe einlesen. Mhm. Wenn man sagt, ich finde das spannend, ich habe kapiert, dass der Bitcoin ist begrenzt, die Nachfrage steigt jetzt gerade und damit steigt der Kurs, dann kann man sich natürlich, ich sag mal, mit dem Thema als Investment beschäftigen. Da muss man jetzt nicht in die technischen Details einsteigen. Aber auch wenn man sich anguckt, einfach im Hintergrund, wie das funktioniert. Okay, du hattest vorhin ein paar Schlagworte gesagt. Web3, was da alles passiert. Dann Smart Contracts, was ein Riesenthema für die Zukunft ist. Also super spannend. Aber so ins Detail braucht der interessierte Investor ja gar nicht gehen. Der soll sich mit dem Thema als Assetklasse beschäftigen und einfach wissen, in was er investiert. Und dann wird er viel Spaß dran haben.
Mhm. Super. So, wer soll sich bei euch melden? Als letzte Frage meinerseits.
Also jeder, der an dem Thema interessiert ist, was wir grundsätzlich machen, wir machen B2B, also sprich Business to Business. Also unsere Kunden sind eben institutionelle Kunden. Wenn ein Privatkunde auf unserer Webseite sich umsehen will, dann haben wir da, wie gesagt, auch all unser Research kostenfrei eingestellt. Wenn es eine Frage gibt, kann er sich natürlich auch jederzeit gerne an uns wenden. Wir machen rein, sage ich mal, das Geschäft mit institutionellen Kunden, sind aber beispielsweise auch auf Retail-Messen vertreten, also wo Endanleger sind und wollen ja auch bewusst, sage ich mal, den Kontakt zu dem Endanleger nicht verlieren, weil wir beispielsweise auch sehr, sehr viele Sparpläne haben. Und Sparplan ist ja beispielsweise der typische Endanleger. Und es soll ja jedem Spaß machen. Und wir sehen uns natürlich deswegen auch hier wieder zum Abschluss der Slogan Crypto Made Easy. Also wir wollen vielen ja unser breites Thema überhaupt erst vermitteln, damit sie sich mit dem Thema beschäftigen und dann hoffentlich natürlich auch ihre Freude an unseren Anlageprodukten haben.
Also liebe Depotbanken auch, ne? Jetzt im deutschen Rahmen, genau, macht euch stark dafür, dass man dann auch Krypto-ETPs über euer Depot erwerben kann, Sparpläne. Vielleicht ist noch so ein Appell, weil du sagst ja B2B eigentlich im Grunde genommen, das auch, weil das fände ich spannend. Also ich fände es schade, wenn Retail quasi auch verpasst, wenn ihnen der Zugang fehlt zu dieser Asset-Klasse und nur die wahnsinnig informierten Trader den Zugang haben und dann ist es ja am Ende oft so, dass Retail viel zu spät einsteigt. Wir wollen ja eigentlich auch, dass die Wertentwicklung auch bei dem Retail-Investoren stattfindet.
Richtig.
Oliver,
ja.
Genau, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, was bei euch alles Spannendes passiert. Also ich denke, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir dich hier in der Folge hatten. In einem Jahr müssen wir dann mal schauen, genau wo wir dann stehen.
Genau, bei 50 Milliarden unter Asset Under Management.
Das ist noch sehr, sehr weit entfernt. Wir freuen uns, sage ich mal, über jeden Tag, wo Anleger uns einfach vertrauen und in unsere Produkte investieren. Und ich glaube einfach, wenn wir in einem Jahr sprechen, dann sind wir sehr viel weiter. Von daher sage ich auch von meiner Seite ganz vielen Dank für die Möglichkeit. Und du hattest gerade schon, Kay, gesagt, Produkte. Also das ist auch eins, wo ich beispielsweise mit meiner Finanzlaufbahn oder Historie gesehen habe, das ist eine Assetklasse, wo die Privatanleger sehr viel schneller als die institutionellen waren. Also sprich eben über Sparpläne investieren. Wir hatten es ja vorhin gesagt, während viele Institutionelle noch da sitzen und überlegen, wo und wie kann ich das einsetzen, haben Private, die das Thema interessiert, teilweise eben schon mit Sparplänen den Einstieg gefunden. Also von daher sind wir natürlich auch sehr, sehr offen für Privatanleger, machen auch sehr viel, ob es jetzt Webinare sind bei unseren Kunden für den Endanleger oder eben, was ich vorhin sagte, auf Messen, auch Präsenz sind etc.
Wir werden es mal verlinken gleich bei den Shownotes. Gut, sehr spannend. Ja. Gut, du, dann
ganz vielen Dank.
Zeit. Und ja, wir hören uns bei Gelegenheit.
Sehr danke gerne dir. Wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Oliver, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war das Interview mit Oliver Schäfer, Deutschlandchef von 21 Shares. Ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen und wir freuen uns, also Kay und ich, euch in einem Monat zum nächsten Krypto-Interview begrüßen zu dürfen. Tschüss!